Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Tina Hüttel. Schön, dass Sie zuhören. Das dreijährige Brexit-Drama erreicht immer neue Eskalationsstufen. Es hat inzwischen so viele Akte und Schauplätze. Brüssel, das britische Parlament und zuletzt auch den obersten Gerichtshof in London, dass man den Durchblick verliert. Klar ist, die Strategie des Premier Johnson, ungestört vom Parlament auf den Brexit am 31. Oktober zuzusteuern, ist gescheitert. Der Supreme Court urteilte einstimmig, die fünfwöchige Zwangspause des Parlaments war unzulässig, das Entlassungspapier wertlos. Die Abgeordneten tagen bereits wieder. Unklar ist, wird Boris Johnson am Brexit-Datum noch im Amt sein. Sein Rücktritt wird auf jeden Fall gefordert. Und wenn wir schon beim Brexit-Datum 31. Oktober sind, auch hier ist wieder alles auf Anfang. Verschiebung, No-Deal-Brexit, Brexit mit Vertrag und sogar gar kein Brexit. Alles scheint wieder möglich. Hier in Berlin im Studio begrüße ich nun unseren Reporter Burkhard Birke.
Schönen guten Abend.
Eigentlich wollte er schon längst in Großbritannien sein. Er hat die Reise mehrfach verschoben, weil die Lage so unübersichtlich ist. Herr Birke, das Parlament geht jetzt nach dem Urteil als Sieger hervor. Gesetzentfall, Boris Johnson tritt jetzt nicht freiwillig zurück. Was sind denn nun die Optionen des Parlaments?
Nun, das Parlament könnte natürlich einen Misstrauensantrag stellen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Boris Johnson eben keine Mehrheit bekäme. Und in diesem Fall bleiben 14 Tage, bis zu denen entweder eine neue Regierung gebildet werden kann oder Boris Johnson eine Mehrheit für sich findet. Danach bliebe dann, wenn das nicht gelingt, eigentlich nur der Weg zu Neuwahlen. Da es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Labour-Führer Jeremy Corbyn eine Mehrheit bekommt, weil er als Persönlichkeit doch sehr umstritten ist, vor allen Dingen auch für eben Konservative nicht wählbar, so würde dann praktisch die Drohung im Raum stehen, Neuwahlen. Und das könnte natürlich dann in der Hand des Premierministers liegen, wann er diese Neuwahlen veranstaltet. Was bedeutet, er könnte die vor den 31. Oktober legen. Das will die Opposition allerdings verhindern, sodass es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir in den nächsten Tagen ein Misstrauensvotum bekommen.
Sehen wir mal einen Schritt weiter. Derzeit scheint es relativ wahrscheinlich, dass Boris Johnson, auch wenn es dann zu einem Misstrauensantrag und Neuwahlen kommt, als Sieger hervorgeht, weil Labour sich eben nicht klar im Punkto Brexit positioniert. Am Parteitag haben Sie die Entscheidung dazu vertagt. Woran liegt das?
Es ist einfach der Fall, dass auch Labour in sich tief zerstritten ist. Es gibt diejenigen, die auch für den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union sind. Und es gibt viele, und das ist eigentlich meines Erachtens eine Mehrheit, die wollen, dass Großbritannien in der EU bleibt. Allerdings hat sich jetzt nicht die Remain-Fraktion stark durchsetzen können beim Parteitag, sondern Jeremy Corbyn wurde mit seiner Linie gestärkt, die da sagt, zunächst müssen wir verhindern, dass es einen Ausstieg Großbritanniens ohne Vertrag zum 31. Oktober gibt. Das heißt also, Boris Johnson muss die Verlängerung beantragen, danach Neuwahlen und danach machen wir mit Blick auf die Neuwahlen unsere Position in der Partei klar, ob wir wirklich für Remain sind. Das heißt, für ein zweites Referendum sind sie in jedem Fall, aber sind wir dann für Remain, für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU oder für einen Brexit mit Vertrag?
Die Situation ist sehr verfahren. Sehen Sie inzwischen eigentlich auch eine realistische Chance, dass wir am Ende gar keinen Brexit erleben?
Es ist ganz schwer abzusehen, was jetzt passiert. Ich glaube, wir sind hier in total unerforschtem Terrain. Verfassungsmäßig ist das ein Erdbeben gewesen, auch die Entscheidung des obersten Gerichtshofes. Ich tippe einfach drauf, dass Boris Johnson jetzt nach der Devise verfährt, Augen zu und durch, dass er versucht, irgendeinen Deal mit der EU hinzubekommen, um dann vielleicht doch noch als der glänzende Sieger dazustehen. Aber eines ist klar, es wird früher oder später in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres allerspätestens Neuwahlen geben, weil Boris Johnson hat keine Mehrheit und das Vertrauen in ihn ist tief erschüttert. Also heute wurde es mehrfach wieder gesagt und auch gestern nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofes, dass er ein Lügner ist und dass das kein Einzelfall war in seiner Vita. Also dass Boris Johnson hier das Vertrauen nicht mehr genießt, das ist ganz offensichtlich. Aber das heißt nicht, dass er nicht doch gewählt werden könnte bei einer Unterhauswahl. Auch aufgrund dieses Wahlsystems First Past the Post, dass immer der Kandidat in einem Bezirk den Sitz bekommt, der die meisten Stimmen hat, relativ gesehen.
Herr Birke, wir sprechen gleich weiter. Lassen Sie uns aber nochmal zurückschauen. Ein großes Argument vor 3 Jahren der Leave-Befürworter war ja, lass uns das Geld, das wir nach Europa überweisen, lieber für was Besseres verwenden, zum Beispiel für den NHS, das britische Gesundheitssystem. Boris Johnson stellte sich damals vor den berühmten roten Bus und stellte in Aussicht, ein Austritt aus der EU würde 350 Millionen in die Kassen des NHS spülen, und zwar wöchentlich. Davon kann, glaube ich, nicht mehr die Rede sein. Im Gegenteil, laut einem von der Regierung erstellten Notfallplan werden eher massive Engpässe bei der medizinischen Versorgung erwartet. Unser Kollege Martin Hahn lebt in London und hat sich jetzt im britischen Gesundheitssystem umgesehen, wo einige damit rechnen, dass der Brexit ihm den Garaus machen könnte. Das hören wir uns erstmal an, danach reden wir weiter.
Hi, it's Martin. Hi. I'm outside the main entrance, yeah. Okay. Sure, no problem.
Es ist Montagabend in der britischen Hauptstadt. Ich treffe mich mit James. Er steckt mitten in einem 48-stündigen Bereitschaftsdienst. James ist Mitte 40, leitender Kinderarzt in einem großen Londoner Krankenhaus und heißt eigentlich anders.
Hi. How are you doing? Good to see you.
Nice to meet you. Let's go round the block, actually, if that's okay. Just one as well.
Ich möchte herausfinden, wie es um den NHS steht, den National Health Service, und welche Auswirkungen der EU-Austritt auf das britische Gesundheitssystem haben könnte. Aber die Recherchen sind schwerer als gedacht. Wegen des drohenden Brexit haben Politiker und Experten entweder kaum Zeit oder springen kurzfristig wieder ab. Andere wiederum haben Angst, überhaupt zu reden. Ein Krankenhaus in Liverpool, das ich angefragt hatte, verbietet seinen Ärzten grundsätzlich Interviews und teilt mir per E-Mail mit:
Unser Haus und unsere Angestellten lehnen ihre Anfrage ab. Unser Krankenhaus wird sich über die Medien nicht auf eine Brexit-Debatte einlassen.
James hingegen sieht es als seine Pflicht zu reden, wenn auch anonym. Seit 11 Jahren arbeitet er für den britischen NHS. Wie viele ist er stolz auf das für Patienten kostenlose, steuerfinanzierte Modell? Aber James hat erlebt, was passiert, wenn ein Gesundheitssystem immer mehr leisten muss, aber kein zusätzliches Geld erhält.
So I have seen fiscal shortages increase and I have seen services.
Ich habe gemerkt, wie das finanzielle Defizit immer weiter wuchs. Jahr für Jahr musste die Versorgung deswegen unerbittlich zurückgefahren werden. In der Vergangenheit wurde das meist durch die Mitarbeiter kompensiert. Die Leute haben sich immer weiter aufgeopfert und es am Laufen gehalten. Aber ich habe die Sorge, dass da nun das Maximum erreicht ist.
Im vergangenen Winter mussten fast ein Drittel aller Notfallpatienten mehr als 4 Stunden auf eine Behandlung warten. Tausende harrten vor den Türen von Notaufnahmen in Krankenwagen aus. Einige Patienten starben in den Fluren von Krankenhäusern, weil sie nicht rechtzeitig versorgt wurden. Auch im Sommer ist der NHS überlastet, aber im Winter bricht das System regelrecht zusammen. Experten sprechen von einer chronischen Krise.
We've had a growing population, we've had.
Die Bevölkerung ist gewachsen und die Lebenserwartung gestiegen. Es gibt bessere Medizin, die Menschen leben länger. Gleichzeitig haben Fettleibigkeit und lebensstilbedingte Krankheiten zugenommen. Unsere Bevölkerung ist größer und kränker geworden. Und der NHS wurde nicht entsprechend ausgestattet, um da mitzuhalten. Wir haben die Gesundheit unseres Landes aus den Augen verloren.
Könnte James etwas ändern, würde er die Zahl der Betten und Krankenschwestern um 10-15% anheben. Es mangelt an beidem. An dem kaputtgesparten System leiden nicht nur die Patienten, sondern auch die Angestellten des NHS.
Ich liebe meine Arbeit, aber es ist manchmal hart und hat in meinem Familienleben auf jeden Fall Spuren hinterlassen. Es gab Zeiten, in denen bin ich monatelang nicht mit auf Familienurlaube gefahren. Ich war eigentlich gar nicht anwesend. Meine Frau ist da unheimlich tolerant.
Oberärzte wie James verdienen zwischen 80 und 100.000 Pfund pro Jahr. Dafür arbeitet er manchmal bis zu 80 Stunden die Woche. Junge Ärzte starten mit einem Gehalt von rund 30.000 Pfund. Schwestern verdienen im Durchschnitt 23.000 Pfund. Es gibt attraktivere Arbeitgeber als den NHS.
Sorry. Hi.
Die Station ruft an, James wird gebraucht. Bei allem Stress, er selbst hat nie darüber nachgedacht, hinzuschmeißen, aber er hat Kollegen erlebt, die nicht mehr konnten.
Ich habe Leute gesehen, die es weit gebracht haben und dann gegangen sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben. Den einen ging es um die Familie, aber manche haben einfach zu viel von sich gegeben und es war nichts mehr übrig. Das ist sehr traurig.
Adam Kay ist einer von denen, die gegangen sind. Kay lebt in einem beschaulichen Randbezirk Londons. Er ist heute Komiker, Buchautor und Drehbuchschreiber, aber 7 Jahre lang arbeitete er als Geburtshelfer in den Krankenhäusern des NHS.
And labor wards, I think amongst all of medicine, it's one of the most rewarding specialties. You end up with twice the number of patients you start with, which is
eigentlich ist der Kreissaal in der Medizin einer der dankbarsten Orte. Man hat am Ende zweimal so viele Patienten wie am Anfang. Das ist eine sehr gute Statistik, wenn man sich andere Bereiche der Medizin anschaut. Aber dann gab es einen Tag, an dem wir weder eine gesunde Mutter noch ein gesundes Baby hatten.
Bei einem Kaiserschnitt kam es zu Komplikationen. Kay machte alles, was ihm möglich war, blieb anschließend traumatisiert zurück. Niemand gab ihm die Schuld, aber er bekam auch nicht die Zeit, zu Hause zu bleiben und alles zu verarbeiten. Kay fühlte sich alleingelassen und kehrte der Medizin den Rücken. Das ist 9 Jahre her. Seitdem hat er seine Erfahrungen in Büchern verarbeitet. Jetzt tut es gleich ein bisschen weh, wurde ein Bestseller. Es ist ein witziges Buch, voller Anekdoten über den Alltag in britischen Krankenhäusern, aber auch ein Buch mit einer Botschaft. Ärzte sind auch nur Menschen.
Wenn du ausgebildet wirst, spricht niemand darüber, wie du mit den schlechten Tagen fertig wirst. Dabei liegt es doch in der Natur des Jobs, dass die schlechten Tage die guten Tage zahlenmäßig übertreffen. Aber es gibt kaum Unterstützung für Ärzte. Es gibt da diese Kultur, dass man nicht darüber spricht.
That kind of thing.
Bis heute erhält Kay Post von Ärzten und Pflegern, die ihm von ihren schlimmsten Tagen erzählen. Von Todesfällen, Überstunden und totaler Erschöpfung. Denn seit Kay gegangen ist, hat sich einiges verändert.
Yeah, things are worse.
Es ist schlimmer geworden. Wenn man Buch gelesen hat, kann mir nicht vorwerfen, ich hätte ein besonders rosiges Bild des Jobs gemalt. Aber nun stellt sich heraus, das waren die guten alten Zeiten.
Wer Kay auf der Bühne erlebt hat, weiß, wie wütend ihn das macht. Der fehlende Respekt der Politiker gegenüber NHS-Angestellten auf der einen Seite und die fehlende Finanzierung auf der anderen. In diesem Jahr beträgt das Budget des Gesundheitsministeriums rund 133 Milliarden Pfund. Das sind zwar 3 Milliarden mehr als im Vorjahr, aber allein um das System zu stabilisieren, wäre das Doppelte nötig gewesen.
Es gibt da dieses Konzept der medizinischen Inflation, die besagt, wie viel mehr Geld man in ein Gesundheitssystem stecken muss, um die gleiche Versorgung wie im Vorjahr zu gewährleisten. Normalerweise sind das 3-4% mehr. Historisch gesehen bekam der NHS das und konnte so auf der Stelle treten. Aber als ich vor 9 Jahren ging, gab es einen Regierungswechsel. Dann fiel der Betrag auf 1%.
Die Sparpolitik der konservativen Partei, die das Land seit 9 Jahren regiert, hat das Gesundheitssystem an den Abgrund gebracht. Das hielt den konservativen Boris Johnson im Jahr 2016 aber nicht davon ab, den NHS für seine Brexit-Kampagne zu nutzen.
One month to go, folks, until we take back democracy and take back control for our country. Now can we do it?
Yeah,
I think we can.
Die Rede hielt Johnson vor einem roten Bus mit der Aufschrift: Wir schicken der EU jede Woche 350 Millionen Pfund, lasst uns lieber den NHS finanzieren. Es war nicht die erste und auch nicht die letzte Lüge des heutigen Premierministers.
Well, the NHS is a very totemic and central issue in British politics and always has been.
Der NHS ist eine sehr symbolische und zentrale Angelegenheit in der britischen Politik.
Mark Dyan arbeitet für den Nuffield Trust. Die parteiunabhängige Stiftung untersucht regelmäßig den Zustand des britischen Gesundheitssystems.
It's a single unified state system of healthcare provision.
Dieses System, das die Menschen im Moment der Anspruchnahme kostenlos versorgt, hat einen besonderen Platz in der britischen Gesellschaft und Kultur.
Place in British society and culture.
Wer das nicht glaubt, muss sich nur mal die Lieder, die Lobeshymnen anhören, die für den NHS seit seiner Gründung 1948 entstanden sind.
Well, you might be hoity-toity, you might be common as muck, but it shouldn't depend on the money you got. And it shouldn't depend on your luck, 'cause everybody's body gets sick and tired and stressed. So everybody's body deserves the very best. Oh yes, that's the ballad of the NHS.
Es sollte keine Frage des Geldes oder Glücks sein, singt der Liedermacher Rob Johnson. Jeder, der krank ist, verdient das Beste.
When the Leave campaign in the EU referendum,
als die Leave-Kampagne im EU-Referendum den Brexit für die Leute bedeutender machen wollte, haben sie ihn mit einem Thema verbunden, das den Menschen wirklich wichtig war, dem NHS. Denn der NHS hat schon immer eine große Rolle gespielt in der Öffentlichkeit. Die EU hingegen hatte für die Briten keine Priorität bis zum Brexit-Referendum.
Very, very low priority issue for the British public until Brexit happened.
Und nun droht ausgerechnet der Brexit dem NHS das Genick zu brechen. Ein wirtschaftlicher Abschwung zum Beispiel hätte fatale Konsequenzen.
Because it's funded from taxation, so it depends hugely on the type of Brexit you get, a softer Brexit.
Der NHS wird aus Steuern finanziert. Es kommt auf die Art des Brexit an, aber ein möglicher wirtschaftlicher Abschwung könnte zu niedrigeren Steuereinnahmen und zu höheren Ausgaben im Bereich Arbeitslosengeld führen. Das hätte einen Einfluss darauf, wie viel Geld für den NHS zur Verfügung steht.
Die von Boris Johnson versprochenen 350 Millionen Pfund werden da auch wenig helfen, denn es gab sie nie. Zum einen zahlt Großbritannien nur knapp 250 Millionen Pfund pro Woche an die EU und zum anderen fließt ein Teil des Geldes zurück nach Großbritannien als Hilfe für arme Regionen, Forschungsgelder oder Agrarsubventionen. Doch nicht nur Geld, auch Fachpersonal könnte nach dem Brexit noch knapper werden. Ohne Arbeitnehmerfreizügigkeit würde es für EU-Bürger schwieriger, im Königreich zu arbeiten und das in einer Zeit, in der es bereits an heimischen Ärzten und Pflegern mangelt. Momentan arbeiten 65.000 EU-Bürger für den NHS, das sind 5,5%. Insgesamt stammen über 13% der NHS-Mitarbeiter aus dem Ausland.
Which was something the NHS relied on very heavily a few years ago to try and paper over.
Darauf war der NHS in den vergangenen Jahren angewiesen, um die Löcher in der Personaldecke zu stopfen. Und dann ist da das große Thema Pflege. Dort wurden die Kosten sehr zurückgeschraubt. Die Zahl der Stellen, die nicht besetzt sind, steigt. Es gibt nicht genug Personal. Der Brexit könnte diesem Sektor den Rest geben.
Push that sector somewhat over the edge.
Doch Personal und Finanzierung sind Probleme, mit denen der NHS sich schon seit Jahren herumschlägt. Neu ist ein Problem, das erst durch den drohenden Brexit aufgetaucht ist: Logistik. Zwei Drittel der in Großbritannien benötigten Medikamente werden aus der EU importiert.
Die Versorgung mit Medikamenten und Medizintechnik wäre gefährdet. Sollte es einen No-Deal-Brexit geben, würde die plötzlich nötige Bürokratie es sehr erschweren, Produkte nach Großbritannien zu bekommen. Der NHS hat deswegen drastische Maßnahmen vorbereitet, darunter das Chartern von Spezialflugzeugen für Medikamente und die Erschließung neuer Häfen.
300 Millionen Pfund hat die britische Regierung für die Notfallversorgung mit Essen und Medikamenten bereitgestellt. Fast alle Medikamente gelangen derzeit über die Häfen Dover und Folkestone ins Land. Weil man Angst hat, dass sich auf diesen Strecken im Falle eines Brexit alles staut, schaut man sich nach neuen Häfen um.
Wir haben den Hafen von Felixstowe über die vergangenen Jahre bedeutend vergrößert, vor allem für Containerverkehr.
Das ist Paul Davy. Er arbeitet für den Hafen von Felixstowe an der Ostküste.
But we've also just completed within the last 2 months some new trailer storage facilities for the ferry traffic for the European.
Und wir haben neue Lagerflächen geschaffen für den Fährverkehr und so die Kapazität für den Handel mit Europa vergrößert. All das war sowieso geplant, weil es mehr Nachfrage gab. Aber das Timing in Bezug auf den Brexit ist günstig.
In respect of Brexit because it would allow us to provide greater capacity.
Ich treffe den Hafenmanager in einem Park neben dem britischen Parlament. Er ist unterwegs zu einem Termin mit Beamten des Zollamts. Im Gehen dreht er sich um und sagt, Er habe bisher nicht eine Person in Großbritannien getroffen, die das System der Grenz- und Zollkontrollen vollkommen überblickt. Es ist also unwahrscheinlich, dass der Warenhandel nach dem EU-Austritt problemlos weiterläuft. Vor kurzem hat die Boris-Johnson-Regierung dem NHS erst 1,8 Milliarden Pfund für die Renovierung von Krankenhäusern versprochen und kurz darauf weitere 250 Millionen Pfund. Allerdings sollen damit Lösungen rund um künstliche Intelligenz entwickelt werden. Vielleicht übernehmen ja bald Roboter die Nachtschichten.
Das war Martin Hahn, unser Autor, der eine Woche nach dem Referendum 2016 nach London gezogen ist. Zum Glück erfreut er sich bester Gesundheit. Den NHS musste er bisher noch nicht in Anspruch nehmen. Mit mir hier im Studio ist unser Reporter Burkhard Birke. Er hat lange in Großbritannien gelebt, ist auch auf dem Weg dorthin und beobachtet die dramatischen Entwicklungen im Gezerre um den Brexit derzeit intensiv. Herr Birke, ein Vorwurf britischer Kollegen lautet, die deutsche Berichterstattung zum Brexit sei sehr einseitig und viel zu sehr auf die negativen Folgen fokussiert. Was übersehen wir denn hier in Deutschland? Welche großartigen Chancen tun sich denn für Großbritannien auf, das nicht mehr in der EU ist?
Nun, eines muss man ganz klar sehen, dass natürlich ein Brexit endlich vollzogen werden sollte, um diese schwelende Unsicherheit im Land zu beseitigen. Es ist also erschütternd. Ich habe das am eigenen Leib erlebt. Ich war ja mehrfach in den letzten Monaten drüben, wie Freunde, Familien zerstritten sind über das Thema Brexit und sich in Diskussionen beschimpfen in einer Art und Weise, wie ich das noch nie vorher erlebt habe. Also um dieser Polarisierung im Lande ein Ende zu setzen, die Unsicherheit aufzuheben, auch die Frage, wie groß wird denn der Schaden oder wird er nicht, wäre es wirklich gut, wenn Großbritannien endlich diesen Schritt vollzieht oder endlich sagt, wir bleiben definitiv in der EU, aber eine Entscheidung sollte so schnell wie möglich fallen und da bin ich ganz bei Boris Johnson, da sollten wir nicht länger zuwarten.
Aber das kann ja nicht der Sinn gewesen sein, warum man überhaupt damit angefangen hat. Sehen Sie denn andere positive Auswirkungen?
Nun, die wollten sich vor allen Dingen vom Europäischen Gerichtshof lösen, von der Geißel Brüssel. Alles, was schlecht war, kam immer aus Brüssel, aus Sicht der Briten. Die Schuld wurde dann immer leicht auf Brüssel geschoben. Man hatte einen Sündenbock dort, die EU, dieses bürokratische Monster. Viele träumen natürlich auch von der Größe des alten Empires und glauben, dass wenn man jetzt nicht an die Fessel der EU gebunden ist, man zu alter Größe zurückkehren könnte. Die Wahrheit wird es zeigen, wenn wir wirklich am Brexit kommen, ob Großbritannien das kann. Alle Prognosen sind eher negativ, Wachstumsrückgang und zumindest die ersten Jahre werden sehr, sehr schwierig. Der Premierminister, der amtierende Boris Johnson, hat ja selbst von einem im Nachhinein vielleicht goldenen Zeitalter gesprochen. Das müssen wir erst einmal sehen.
Gucken wir auch nochmal auf den politischen Preis. Was bedeutet das am Ende auch für seine Partei oder die Parteienlandschaft, ein Brexit, womöglich ein No-Deal-Brexit?
Ein No-Deal-Brexit könnte ihn natürlich stärken, denn er hat eine klare Kante bezogen und damit hat er natürlich die konservative Partei zu einer Brexit-Partei gemacht und damit dieser Brexit-Partei ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Diese Taktik ist natürlich unter wahlstrategischen Aspekten aufgegangen. Andererseits ist es natürlich so, dass das Land tief, tief gespalten ist und ich befürchte den Zusammenbruch des Vereinigten Königreichs. Nordirland strebt ja sowieso, zumindest die Republikaner oder die Katholiken, nach Süden zur Republik Irland, wollen da die Wiedervereinigung und Schottland strebt ja auch raus. Nicola Sturgeon, die First Minister von Schottland, hat neulich hier noch einmal auch in Berlin auf einem Besuch gesagt, dass sie ein zweites Unabhängigkeitsreferendum anstrebt und sie selbst warnt natürlich vor den Folgen eines No-Deal-Brexit, eines Brexit ohne Vertrag und sie sagte unter anderem:
We have to be honest, we can't mitigate all of the impacts. If there is a No-Deal-Brexit, it will be very severe for businesses in Scotland.
Sie will also mit allen Kräften daran arbeiten, dass das nicht passiert, dass man einen Ausstieg aus der EU ohne Vertrag hat, weil die Folgen für die Unternehmen, vor allen Dingen aber auch Knappheit bei Lebensmitteln, bei Medikamenten, die Folge wären ihrer Meinung nach, obwohl sie alles tut, mit ihrer Regierung die Folgen abzumildern. Und sie ist der Meinung, dass vor allen Dingen die sozial Schwachen unter den Folgen eines No-Deal-Brexits zu leiden hätten.
Vielen Dank, Herr Birke. Wir hörten, die Angst in Großbritannien, zum Beispiel im NHS-System, aber auch bei den Schotten, ist groß. Wie das Drama enden wird, kann keiner derzeit wirklich absehen. Herzlichen Dank an Sie. Sie sind ja jetzt Anfang nächster Woche in Schottland. Ich bin sicher, wir werden bald wieder von Ihnen hören.
Natürlich.
Und auch ich sage Tschüss. Das war sie nämlich schon, die Weltzeit. Mein Name ist Tina Hüttel. Und wenn Sie weiter wissen wollen, was die Welt bewegt, unser kommender Podcast beschäftigt sich mit der Wahl in Afghanistan. Bis dahin.